Hallo und herzlich willkommen hinterm Tresen. Mein Name ist Patricia Faschee und ich bin Bibliothekarin. Hinterm Tresen erfahrt ihr alles aus der wunderbaren und vielseitigen Welt der Bibliotheken. Langweilig, denkt ihr? Ganz im Gegenteil, denn ich behaupte, alles, was draußen in der Welt passiert, findet sich auch in Bibliotheken wieder. Zusammen mit meinem Team stellen wir euch unsere Arbeit vor, haben Menschen aus der Öffentlichkeit zu Gast und andere Bibliotheken, die hier zu Wort kommen. Ja, hallo. Mein heutiger Gast ist Petra Michalski und Petra Michalski ist Gleichstellungsbeauftragte hier in der Stadt Schwarzenbek. Und man kann sich natürlich fragen, warum jetzt eine Gleichstellungsbeauftragte hier bei mir im Interview ist. Und ich finde es aber sehr wichtig, einfach mal zu hören. Und ich bin auch neugierig, was macht eigentlich eine Gleichstellungsbeauftragte so genau? Was für Themen kommen da? Und ihr wisst ja, ich sage ja immer, die Themen, die uns umgeben, die finden auch hier statt und ich könnte mir vorstellen, dass daraus vielleicht auch nochmal was Neues entsteht, um die Bücherei wirklich als Begegnungsort auch nochmal irgendwie deutlich zu machen und eventuell daraus eben auch neue Programme entstehen. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei und vielleicht ein paar Inspirationen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Hallo Petra.
Hallo,
schön,
Patricia.
Dass du da bist, hinterm Tresen hier bei uns. Ich freue mich, dass du da bist.
Sehr schön, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Petra Michalski. Wir kennen uns hier aus dem Rathaus in Schwarzenbek. Dort bin ich die Gleichstellungsbeauftragte und als solche hier die Ansprechpartnerin für alle Themen, die die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen betrifft.
Okay, da möchte ich gleich mal einhaken. Gleichstellungsbeauftragte. Also kannst du einmal sozusagen diese ganze Bandbreite mal aufzählen, was macht eigentlich eine Gleichstellungsbeauftragte, wofür ist sie zuständig? Und dann gleich noch die Frage, kommen auch Männer zu dir?
Genau. Also die Gleichstellungsbeauftragten, das ist, finde ich, so ein Begriff, der auch vieldeutig ist. Also viele Menschen mit Behinderung fragen mich auch, ob ich für sie zuständig bin. Da redet man ja auch von der Gleichstellung. Ja. Aber ich bin tatsächlich qua Gesetz in Schleswig-Holstein nur für die Gleichstellung zwischen Mann und Frau zuständig. Und da geht es vor allen Dingen um die Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Das betrifft natürlich vieles. Ich sage immer gerne, ich stehe immer so dafür, dass jeder Mensch die gleichen Möglichkeiten haben soll in Kultur, in Beruf, in Familie, in Gesellschaft und in Politik, damit wir alle Facetten haben, alle Ansichten haben und alle Bedürfnisse umsetzen können. So, das ist für mich immer so der Punkt. Dazu gehört der Abbau von strukturellen Benachteiligungen. Also es gibt viele Hürden, die Frauen haben, auch heute noch. Also es war
Kannst
natürlich,
du mal Beispiele sagen? Was heißt das?
Das Typische ist natürlich, wenn eine Frau aus dem Beruf ausscheidet, weil sie Kinder bekommt.
Ja.
Sie möchte einerseits für ihre Kinder auch da sein, andererseits verliert sie, wenn sie zu lange raus ist aus dem Beruf, auch den Anschluss.
Ja.
Ihre Karriere bekommt einen Knick.
Knick,
das bedeutet automatisch auch Altersarmut. Also Frauen sind, was Rentenzahlungen angeht, total benachteiligt, also gegenüber Männern. Und ja, das ist finde ich immer so, dass haptischste sozusagen. Es gibt ja auch immer diese Geschichte, dass Frauen ein Viertel weniger bezahlt werden als Männer, den sogenannten Gender Pay Gap. Dieses Jahr hatten wir allerdings den Equal Pay Day, der wird jedes Jahr, ich wollte gerade sagen gefeiert, aber auf den wird hingewiesen. Der war in den letzten Jahren immer um den 20. März herum. Das heißt, der 20. März war erst der Zeitpunkt, wo die Frauen genauso viel verdient haben wie die Männer schon Ende des Jahres. Also das heißt immer, sie haben ein Vierteljahr umsonst gearbeitet. Also das ist immer so die plastische Beschreibung dessen. Das ist ja auch eher so ein abstrakter Tag. Also der ist ja nicht reell.
Nee,
und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Zahlen. Also was bedeutet das eigentlich? Eine Frau verdient ein Viertel weniger als Männer. Und wir reden immer davon, dass bei ja, die gleiche Leistung wird einfach weniger bezahlt.
Genau.
Das kann natürlich unterschiedlich interpretiert werden. Also wenn du zum Beispiel Kfz-Mechanikerin bist,
ja,
ist das mehr wert als eine Pflegerin zu sein, also was okay. Verantwortung angeht
okay.
oder solche Dinge. Sowas muss natürlich ja. in irgendeiner Weise bewertet werden.
Ja.
Auch. Und da gibt es interessante Zahlen, also dass zum Beispiel eine Ingenieurin oder ein Ingenieur eigentlich, was die Verantwortung angeht und was geistige Präsenz angeht, mhm. eigentlich genauso viel Leistung erbringt wie eine Krankenpflegerin.
Ja.
Aber wir alle können uns vorstellen, dass ein Ingenieur deutlich mehr verdient
deutlich mehr.
Als eine Krankenpflegerin. So.
Richtig.
Da gibt es Dinge, die nachzubessern sind, aber es gibt tatsächlich einfach auch derselbe Beruf.
Ja, das
dieselbe dieselbe Qualifikation, dieselbe Erfahrung und trotzdem bekommt die Frau weniger Geld.
Kommen da Frauen zu dir und sprechen das an? Und
Nein, okay. die wenigsten wissen das, also weil Frauen
ehrlich?
Sehr zaghaft sind, was das Erfragen des Gehalts angeht. Also viele okay. Frauen sind einfach auch schon sehr zufrieden mit dem, was sie so bekommen
ja.
und sehr dankbar.
Ja, also, sehr dankbar, ja, okay. Ne?
Also so ich kenne so ein Beispiel von einer doppelten Doktorin, also Doktor, die einfach deswegen, weil sie einen Job bekommt in der Nähe des Ortes, wo ihr Mann auch hinzieht, die dann sagt, ach, sie ist auch dann, vorher ist sie im Professorengehalt gewesen und sie ist aber auch dankbar dafür, dass sie dann diesen Job bekommt, einfach weil sie so in der Nähe dann wohnen kann.
Ja.
Das ist alles verständlich. Ich finde, das ist, kann man gut nachvollziehen, aber warum? Erfragt sie nicht dasselbe Gehalt, wie sie es vorher bekommen hat.
Ja,
genau. Oft wird ja gesagt, und das wird komischerweise Frauen mehr gesagt als Männern, wir können nicht mehr zahlen.
Ja.
Also das würde den Betrieb sprengen oder wir, wenn wir ihn jetzt mehr zahlen wollten, dann müssten wir den anderen weniger zahlen.
Okay.
So was bekommen Frauen zu hören. Aber wenn Männer nach dem gleichen Gehalt fragen, was sie vorher bekommen haben
ja.
oder sogar eine Gehaltserhöhung erbitten, dann wird das als logische Folge in der Karriere
dessen,
gesehen.
Was sie
das ist automatisch so. Ne? Also Männer müssen ja auch
ja.
den Hausbau finanzieren und
richtig.
Die Familie
ja.
und die Frau komischerweise nicht.
Komischerweise nicht, ja. Das ist immer sehr ja. komisch, ja.
ja. genau.
Okay, genau. Also wir waren...
Wir springen so ein bisschen.
Bei deinem, ja, klar, wir waren bei deinem Bereich, bei deinem Arbeitsbereich.
Genau, das sind so die abstrakten Dinge. Das ist ja liegt immer so ein bisschen an den Kolleginnen selber. Also so welche Schwerpunkte sie sich so holen. Nicht? Also
okay.
was sie, worin sie besonders engagiert sind. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil wir können nicht alle Bereiche, die strukturellen Schwierigkeiten angehen, auf gleicher Weise beackern.
Mhm.
Und also mein Schwerpunkt ist eher auch Gewalt gegen Frauen.
Ja.
Aber ich habe viele Frauen in der Beratung, die tatsächlich Karrierefragen haben.
Okay.
Und es geht gar nicht so sehr darum, ich werde jetzt schlechter bezahlt, was kann ich tun, sondern es geht darum, ich fühle mich da total unsicher. Ich habe früher, bevor ich in Elternzeit gegangen bin, habe ich da und darin gearbeitet. Dieses Arbeitsfeld hat sich total verändert,
ja.
Ich würde jetzt gerne eine Fortbildung machen oder eine Umschulung und so, wo ich sage, nein, du bist wunderbar ausgebildet.
Ja.
Sieh einfach zu, dass du da wieder Fuß fasst.
Ja.
Sicherlich kannst du dich nochmal fortbilden
ja.
oder so,
ja.
aber am Arbeitsplatz selbst.
Okay, du,
musst du dich
versuchst
nicht so klein
sozusagen
machen.
Die Frauen in ihrer Selbstwahrnehmung auch nochmal
ja.
Zu unterstützen.
Ganz genau.
Und, ja,
also so,
okay.
das ist ganz oft so, dass Frauen ganz unsicher sind, wenn sie sich auf einen neuen Job bewerben, ob sie dafür qualifiziert sind.
Ja.
Und da würde ich sie gerne so ein bisschen bekräftigen.
Ja,
und
das wäre schön, ja,
ja.
Wenn das passieren würde. Du hast gerade das Wort, du hast gerade gesagt, auch Gewalt gegen Frauen ist ein bisschen dein Thema.
Ja.
Ich frage das jetzt einfach mal. Also
ja.
wir sind jetzt hier in Schwarzenweg. Wir
ja.
arbeiten hier in dieser Verwaltung im Rathaus. Ist das vorgekommen? Gibt es da Fälle oder wie ist das?
Also zu mir ist konkret keine Frau gekommen, die tatsächlich unter häuslicher Gewalt leidet. Was ich aber schon erlebt habe, ist Belästigung am Arbeitsplatz.
Okay.
Und ich weiß aber, weil ich ja auch Koordinatorin bin des Netzwerks häusliche Gewalt hier im Kreis Herzogtum Lauenburg, dass natürlich in Schwarzenbeek auch häusliche Gewalt stattfindet und es auch in dieser Gewalt, in dieser Verwaltung stattgefunden hat. Aber das wird natürlich absolut vertraulich behandelt.
Ja,
ich kenne auch keine Namen, ich weiß nur, dass das der Fall ist.
Und was kannst du dann tun? Also wenn eine Frau zu dir kommt, wie ist dann der Weg? Ich nehme mal an, du vermittelst dann oder wie läuft das dann?
Also ich darf eigentlich selber nicht beraten. Ich bin auch keine Sozialpädagogin, ich bin Kulturwissenschaftlerin.
Ja.
Und ich bin sozusagen so eine Lotsenfunktion. Wenn eine Frau zu mir kommt, höre ich mir natürlich an, was sie für Bedürfnisse hat, was sie für Probleme hat.
Mhm.
Manchmal können wir das auch schon gemeinsam klären. Mhm. Aber wenn es so ein bisschen in die Tiefe geht, dann vermittle ich sie weiter, gerne an die Frauenberatungsstelle in der Pröschstraße 1. Also die sind sehr breit aufgestellt, auch in ihren Möglichkeiten zu beraten.
Ja.
Und also auch sehr versiert. Und also das ist ein wunderbares Team da. Da gebe ich gerne immer die Frauen in die die Behütung dieser Damen, weil das wirklich fantastisch ist, was die da mit den Frauen zusammenarbeiten.
Ja.
Ja, und es ist ja, also man kann ja mit ganz unterschiedlichen Themen zu mir kommen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel belästigt fühlt am Arbeitsplatz, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann tatsächlich sein, dass man das Gefühl hat, ein männlicher oder auch eine weibliche Kollegin, dass man da irgendwie immer so ein bisschen anzüglich oder übergriffig vielleicht
natürlich
behandelt wird.
Ja.
Das kann man dann auch unterschiedlich interpretieren, ob das jetzt sexuelle Übergriffigkeiten sind oder eben tatsächlich einfach nur so, dass man so ein bisschen die eigene Distanz, die man gerne hat, überschritten fühlt. So, dann kann man halt zu mir kommen und dann überlegen wir gemeinsam, was der beste Weg ist.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also es ist wahrscheinlich ganz individuell, aber gibt es so eine Struktur, an der du dich so längst hangelst, wenn sowas auf dich zukommt?
Also meine erste Frage ist immer, wie geht's Ihnen oder was ist jetzt eigentlich das im Vordergrund liegende Problem? Möchten Sie, dass das aufhört? Oder möchten Sie eigentlich sogar den Arbeitsplatz wechseln oder möchten Sie das möchten Sie genannt werden? Möchten Sie, dass das bekannt ist, dass es Ihnen jetzt widerfährt? Oder möchten Sie, dass ich ganz abstrakt nochmal an die Verwaltung herantrete und nochmal aufrufe, dass wir insgesamt behutsamer miteinander umgehen und oder so? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Keine Frau, die zu mir kommt in die Beratung, muss das Gefühl haben, sie wird geoutet. Sie war bei der Gleichstellungsbeauftragte, sie ist jetzt eine Aufrührerin oder möchte da irgendwo querschießen oder so. Die meisten Frauen möchten eigentlich nicht unangenehm auffallen oder das Gefühl haben, dass sie stören.
Aber und das ist eigentlich auch schon irgendwie falsch,
ja,
oder?
Ja, genau. Also ich finde auch, dass junge Frauen da ganz anders geschult werden heutzutage.
Ist es so?
Ja, ich habe das Gefühl, dass viel dieses Thema der Selbstverteidigung zum Beispiel ist ein großes Thema, auch an Schulen schon, teilweise schon an Kindergärten.
Mhm.
Und was Frauen wirklich lernen müssen, ist Nein sagen.
Ja.
Und zwar laut und deutlich.
Ja.
Oder das möchte ich nicht.
Ja.
Oder ich habe gerade das Gefühl, dass du das und das machst.
Ja.
Das ist mir zu dicht.
Mhm.
Also so, das kann man auch sagen, ohne das Gefühl zu haben, unbequem zu sein oder.
Genau, das ist also, ja einfach eine ganz normale Reaktion eigentlich, ne? Warum können das Frauen nicht einfach sagen?
Genau.
Ja.
Nee, Frauen haben gelernt eigentlich, oder das ging auch in meiner Generation noch so, dass man brav sein soll, lieb sein soll. Es gibt auch so dieses, dass man als Frau irgendwie so eine Querulantin ist oder so eine Zicke oder
Zicke,
ich weiß nicht. Also so, also das gibt so Attribute, die den Frauen zugesprochen werden.
Ja.
Ich glaube, es gibt nicht einen zickigen Mann in meiner Umgebung, aber viele zickige Frauen. Also das sind so Attribute, die Frauen ungern haben möchten. Sie möchten gefällig sein, nett und lieb.
Ja.
Und ich kann von mir sagen, also viele sexuelle Übergriffe, die ich erlebt habe, habe ich eigentlich erst durch diese MeToo-Debatten wirklich für mich realisiert.
MeToo hat ja ganz viel aufgedeckt.
Ja.
Und ich hab auch darüber nachgedacht, bevor unserem Gespräch hier habe ich darüber nachgedacht. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, in irgendeiner Form eine Belästigung am Arbeitsplatz, dass da irgendwas passiert ist bei mir. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern.
Nein, mir ist es auch zum Glück noch nicht passiert. Also außer vielleicht so dieses ich weiß nicht, so ein kollegiales, lustiges, seit ich Gleichstellungsbeauftragte bin, fühlen sich sowieso alle bemüßigt, frauenfeindliche Witze zu reißen. Das kann ich irgendwie, glaube ich, einschätzen. Ich habe selten das Gefühl, dass ich wirklich belästigt werde. Mhm. Aber ich erlebe auch eine Unsicherheit bei Männern. Und jetzt nochmal zu deiner Frage, ob Männer zu mir kommen in die Beratung. Ja, es sind schon Männer, gleich ganz am Anfang hier, ich bin seit 2009 hier Gleichstellungsbeauftragte, gleich am Anfang kam ein Mann zu mir, der sich getrennt hatte von seiner Frau und die einfach so ein Nährungsverbot sich gewünscht hatte, weil er ihr immer sehr dicht gekommen ist. Mhm. Bis hin zu Stalking. Also ich kenne ja nur seine Variante. Mhm. Und natürlich habe ich das auch ernst genommen, dass er mit seinem Bedürfnis, seine Frau nochmal zu überreden, in Anführungsstrichen, diese Beziehung nochmal mit ihm einzugehen, also zu erkennen und wahrzunehmen und ernst zu nehmen und auch in Kontakt mit seinen Kindern zu kommen. Aber ich habe eben zwischen den Zeilen gehört, die Frau hat ein Näherungsverbot ausgesprochen. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, dann in Kontakt zu treten. Da konnte ich ihm nur empfehlen, suchen Sie den Weg über eine Erziehungsberatungsstelle. Die machen so Vermittlungen. Dann ist das offiziell. Die Frau muss nicht das Gefühl haben, da passiert irgendwas gegen ihren Willen. Sie muss sich natürlich auch einverstanden erklären. So, das war eine Lösung, mit der er auch leben konnte. Mhm. Aber was ich natürlich oft so höre, einfach so im Gespräch, jetzt gar nicht in der Beratung, aber ja, wie ist denn das jetzt, als dieses Gesetz geändert wurde, das sogenannte Vergewaltigungsgesetz, Paragraph 177 im Strafgesetzbuch, das ist verändert worden und jetzt heißt es ja nur noch Nein heißt Nein.
Genau.
Also vorher war die bloße Verneinung, dass man den Geschlechtsverkehr nicht möchte, hat nicht ausgereicht. Mhm. Jetzt reicht das aus, damit es ein Straftatbestand wird.
Ja.
Und dann fragen mich natürlich Männer, ja, wie soll man denn dann überhaupt flirten? Oder wie geht denn sowas wie Verführung dann überhaupt, wenn vorher sich geziert wird und dann das hat ja jeder und jede schon mal erlebt, dass man dann irgendwie zuerst vielleicht nicht so richtig Lust hatte, aber dann doch überredet wurde.
Ja.
Und da habe ich immer gesagt, das ist doch gesunder Menschenverstand.
Ja.
Also das spürst du doch.
Ja.
Du musst aber, wenn eine Frau wirklich Nein sagt und es mehrfach sagt und vielleicht auch dazu lächelt, weil sie freundlich ist.
Weil sie freundlich ist einfach.
Dann kannst du doch einfach nochmal nachfragen, möchtest du jetzt wirklich nicht oder haben wir hier gerade ein Spiel am Start oder so.
Ja,
aber
genau.
Was ist daran schlimm?
Und auch unklar, ne? Was ist daran unklar?
Was ist daran unklar?
Ja.
Und ich habe nämlich auch, also in England sind sie da sehr viel straighter, da heißt es nicht Nein heißt Nein, sondern nur Ja heißt Ja. Also da muss man sich immer vor jedem Geschlechtsakt oder vor jedem Kuss das Einverständnis abholen.
Ah ja, Wahnsinn.
Und da ist ja erst recht irgendwie natürlich das Aufbegehren der Männer groß gewesen, die dann gesagt haben, muss ich jetzt immer erst einen Vertrag unterschreiben oder wie, bevor ich eine Frau küssen darf.
Ja.
Und dann habe ich mal so geguckt, die BBC-Serien sind sehr, sehr PC, sage ich mal. Also diese versuchen sehr korrekt zu sein.
Mhm.
Und da gibt es nicht eine Annäherungsszene, in der nicht vorher abgecheckt wird. Und ich finde das sogar sehr flirty und sehr, sehr reizend.
Kann auch aufregend sein wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Wenn dann so irgendwie so zart sich einer annähert und sagt, darf ich?
Und
ja, genau, das ist ganz süß. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es so den Flirt-Modus verliert oder
ja,
so.
Glaube ich.
Genau.
Das ist spannendes Thema. Da können wir ja noch ewig drüber sprechen.
Ja, und dass dass Männer sich da jetzt durch solche Regelungen abgeschreckt fühlen, das ist unnötig.
Mhm.
Also, liebe Männer, fühlt euch nicht abgeschreckt.
Ja.
Ihr dürft weiter flirten.
Mhm.
Aber es ist überhaupt nicht schlimm und man kann das auch flirty machen, dass man das Einverständnis der Frau abholt.
Genau, das kann man ja auch charmant machen.
Ganz richtig. Mhm. Und dann ist es nämlich richtig schön. Und das kann auch richtig nett sein, dann irgendwie mit einem Einverständnis. Also so kann auch nochmal Sicherheiten bilden.
Das stimmt, auf jeden Fall. Also für beide Seiten.
Ja, genau.
Das ist richtig, ja. Ja, interessant. Sag mal, ich weiß, dass du auch mit geflüchteten Frauen, also zu geflüchteten Frauen Kontakt hast, auch hier in Schwarzenbek, ne? Oder?
Ja, Ja.
Ja.
Es ist leider durch Corona total eingeschlafen. Mhm. Also 2013 bin ich angesprochen worden von einer ehrenamtlichen Dame, die total rege ist hier in Schwarzenbeek. Die hat wirklich überall, wo Engagement gefragt ist, also auch im kirchlichen Rahmen, da hat sie sich sofort engagiert. Und sie hat eben auch vorher in Mölln, glaube ich, an einem internationalen Frauenfrühstück teilgenommen und hat gesagt, das möchte sie unbedingt in Schwarzenbeek machen. Mhm. Und ist an mich herangetreten. Ob wir das hier nicht machen können. Hatten wir zuerst räumlich so ein bisschen Schwierigkeiten und das war dann aber verankert im Amtsrichterhaus. Und das haben wir jeden ersten Dienstag im Monat gemacht, seit 2013 kontinuierlich. Also da war mal eine Pause wegen Ramadan oder weil Weihnachten irgendwie gerade so ein Dienstag da lag oder der erste im Januar irgendwie, wo das dann nichts taugte. Aber ansonsten haben wir das sehr kontinuierlich durchgezogen und das war ganz unterschiedlich, wie das auch besucht war. Mhm. Ganz am Anfang, also 2013 gab es ja die Flüchtlingswelle noch nicht so. Da aber eine Kooperation mit dem Sprachkurs, der gerade stattfand hier. Und dann hatten wir auf den Schlag, ich glaube, erstes oder zweites Treffen war voll mit 30 Frauen. Wir hatten aber nur so einen Raum, wo man höchstens mit 10 sitzen kann. Das kann man sich jetzt zu Corona-Zeiten gar nicht vorstellen. Oh Gott, nee. Da saßen wir uns gegenseitig auf dem Schoß, aber das war unheimlich niedlich, wie die Frauen da sich engagiert haben und gleich alle mit angegriffen haben und dekoriert und gemeinsam abgewaschen. Und da hatten wir 16 Nationalitäten.
Ja.
Das war also wirklich faszinierend.
Ja.
Dann kam dann ging das auch so ein bisschen ein, dieser Sprachkurs. Die Frauen sind dann alle in die Berufe geraten. Also das, was ihnen natürlich zu wünschen ist und was natürlich toll ist und die Sprachfertigkeiten auch sofort auch verankert. Aber dadurch hatten die dann vormittags keine Zeit mehr und dann ging das so ein bisschen ein. Und dann waren vor allen Dingen die deutschen Frauen, die sich ehrenamtlich mit engagieren wollten, die ja auch mit beteiligt waren, um auch so Sprachpatenschaften zum Beispiel einzugehen. Die waren dann nachher die Einzigen, wir saßen dann in so einem deutschen Zirkel sozusagen. Aber dann kam die Flüchtlingswelle, dann haben wir da wieder versucht, auch Kontakte aufzunehmen. Wir sind dann mit der AWO auch ins Gespräch gekommen, die ja auch die Frauen mit unterstützt haben oder überhaupt an die Familien rangekommen sind. Das ist ja auch immer so ein Thema gewesen, ne? Wie kommen wir an die Familien? Es muss ein reines Frauenfrühstück sein natürlich auch, damit wir die Frauen auch rausbekommen. Also da habe ich auch immer sehr viel Wert drauf gelegt. Das war witzig, im Amtsrichterhaus wurden dann gleichzeitig zum Beispiel Ausstellungen aufgehängt. Da waren dann Männer drin und da habe ich dann mal gesagt, das geht leider nicht so gar gut. Die Männer der Frauen, die wir eingeladen hatten, die haben halt da großen Wert drauf gelegt, dass es ein reines Frauenfrühstück ist.
Waren auch deutsche Frauen, also jetzt nicht nur die Ehrenamtlichen, sondern einfach auch interessierte deutsche Frauen dabei?
Ja, wir haben das so ein bisschen, als es so wahnsinnig viele Frauen am Anfang waren, haben wir das so ein bisschen eingeengt, also wirklich nur auf Frauen, die sich auch engagieren wollen, weil sonst hätte das den Rahmen gesprengt. Auch jetzt denke ich, dass, also wir bieten immer so ein Frühstücksbuffet dann auch an, wo Dorothea, so heißt die ehrenamtliche Dame, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, Dorothea Fritsche und ich immer so einen Grundstock an Frühstück immer schon mal einkaufen und dann bringt jede Frau noch so ein bisschen was zum Buffet mit. Und da haben sich dann einige auch so ein bisschen dran gelabt an unserem Buffet, die so ein bisschen auch bedürftig waren von unseren deutschen Frauen.
Okay.
Und das war aber haben wir festgestellt, das war irgendwie keine gute Atmosphäre dann. Also wir wollten schon auch die Flüchtlingsfrauen oder die ausländischen Frauen so willkommen heißen.
Ja.
Und wenn dann schon der Platz belegt ist durch andere Bedürftigkeiten, war das so ein bisschen, das haute nicht hin. Das war ein bisschen schwierig, da auch zu sagen, oh nee, da müssen wir jetzt eine Grenze setzen. Aber das war dann so.
Ja.
Und ja, dann durch die Flüchtlingsfrauen haben wir nochmal, also auch eine tolle Wertigkeit hier bekommen in Schwarzenbeek. Also das war auch wirklich wichtig dann. Also und inzwischen ist es hier auch im Haus total bekannt.
Ja,
also auch
man kennt
Termine,
es eigentlich, ne?
So Termine für mich werden auch möglichst dann nicht am Dienstagvormittag, jedenfalls nicht den ersten Dienstag im Monat gelegt.
Ja, genau.
Also das war tatsächlich dann schon bekannt, internationales Frauenfrühstück. Ach ja, genau. Und hast du dann Kontakt zu den und den Frauen im Frauenfrühstück und so? Ja, also das war schon bekannter. Und wir laden dann aber auch immer so ein paar Beratungsstellen ein. Also die Erziehungsberatungsstelle haben wir eingeladen. Wir haben die Frauenberatungsstelle regelmäßig, die engagiert sich da regelmäßig, die möchte einfach dann auch sich bekannt machen unter den Frauen. Das ist auch total hilfreich. Und ja, ein weiteres Netzwerk, was wir Frauen so haben, sind ja die Herzoginnen. Das sind im Herzogtum Lauenburg die Frauen, die beruflich auch immer mit Frauenthemen zu tun haben. Und im Rahmen der Herzoginnen haben wir es auch erreicht, dass es zum Beispiel die kostenlosen Verhütungsmittel gibt im Kreis.
Oh, interessant.
Also das in Geesthacht, die haben das schon öfter in ihrer Verwaltung, also die haben schon länger finanziert, aber jetzt haben wir kreisweit die Möglichkeit, dass Frauen auch an kostenlose Verhütungsmittel rankommen, was für unsere ausländischen Frauen besonders wichtig war, das Thema.
Ja,
und da geht es eben nicht nur um die Pille oder so, sondern auch Spirale, also bis hin zur Sterilisation. Also das, also wenn eine Frau hier schon mit 6 Kindern hierher kommt und sich in irgendeiner Weise nochmal integrieren will, dann ist für sie dieses Thema sehr wichtig gewesen. So. Ja, das sind so die kleinen Errungenschaften, die wir auch im Rahmen, also das gerade, also auch inspiriert und initiiert durch die Frauen bei uns im Frauenfrühstück, sind wir dann an solche Themen auch gekommen und haben sie nach vorne getrieben.
Ja, sehr schön. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich in Pandemiezeiten alles irgendwie nicht möglich.
Genau, außerdem ist das Amtsrichterhaus gerade so ein bisschen in Frage gestellt. Da wissen wir auch nicht, wie es weitergeht.
Nee.
Und deswegen haben sich Dorothea und ich uns jetzt an das DRK gewandt. Die haben auch eine sehr engagierte Flüchtlingsbetreuung und machen auch so Fortbildungen für die Ehrenamtlichen und so. Und dort werden wir wohl demnächst wieder starten. Erstmal nur mit so einem Frauenspaziergang, um wieder so ein bisschen so uns auch Idee, im Gespräch zu behalten. Und dann wollen wir wieder einen internationalen Frauentreff starten. Da hat es jetzt gerade die ersten Gespräche gegeben. So wie es aber aussieht, wird das dann irgendwann mal auf einem Donnerstag landen, aber da will ich noch nicht zu viel verraten, ja.
Ja, ich würde ja gern mal damit hier tatsächlich irgendwie ein Projekt machen, auch mit den geflüchteten Frauen.
Ja.
Also auch so im Hinblick auf, wie haben Sie, also wie geht es, ist es Ihnen ergangen in der Corona-Zeit, dass Sie das, dass man das vielleicht mal irgendwie in einem, weiß ich nicht, einem Podcast vielleicht auch mal macht oder ja, einfach vielleicht was schreibt dazu oder so, irgendwie, das fände ich total spannend.
Fände ich auch eine gute Idee.
Dass man das mal, ja, dass die Menschen einfach mal irgendwie die Möglichkeit haben, dazu zu Wort zu kommen und sich, ja, das zu gestalten irgendwie, das fände ich irgendwie sehr spannend. Wenn man sowieso schon überlegt, also ich kann, vielleicht wissen es ja auch einige, wir haben ja ein Video zusammen gemacht, du und ich, beim Weltfrauentag, genau. Ja, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass wir da weitere Videostrecken oder andere Themen auch nochmal aufnehmen. Was glaubst du? Also ich würde gerne... Man kann sich jetzt ja fragen, also die zuhören, sind ja oft oder viele Bibliotheksnutzer oder eben Menschen aus Bibliotheken, die könnten sich jetzt fragen, warum spreche ich mit dir? Ja, was hast du mit der Bibliothek zu tun?
Ja.
Ich finde aber schon, dass das Themen sind, die eben auch, so wie sich Bibliothek gestaltet, einfach hier auch angesprochen werden sollen und auch irgendwie gelebt werden sollen, ja. Und deshalb finde ich das irgendwie sehr wichtig.
Finde ich eine ganz tolle Idee.
Ja.
Und ich bin ja, also als wir jetzt hier neulich gedreht haben, zusammen am Weltfrauentag, war ich ja auch so vollkommen begeistert, wie ihr hier die Bibliothek gestaltet habt. Also mit den unterschiedlichen Bereichen.
Ja.
Und ihr habt ja auch immer dieses Bedürfnis, auch diesen dritten Ort, heißt
genau.
Das so?
Genau, also diese Bibliothek eben als Ort
der
hier
Begegnung.
Auch wahrzunehmen.
Ja,
Ort
genau.
Der Begegnung.
Ja. Genau. Also ich habe ja schon immer total genossen, in Bibliotheken zu gehen, selber als kleines Kind schon.
Ja.
Ich bin von meinen Eltern da gar nicht so rangetragen worden. Also da
hätte
ich mir gewünscht.
Okay, wie bist du drauf
gekommen? Ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube einfach durch Vorbeigehen.
Ah ja. Und dann hast du dich getraut, einfach reinzugehen?
Ja, nein, jetzt weiß ich, meine Urgroßtante, die hat selber in ihrem Altenheim damals die Bibliothek betreut.
Ah, okay.
Und als ich die besucht habe, ist die mit mir in dieser Bibliothek gewesen und ich habe schon diesen Geruch so geliebt. Das waren so alte, sehr alte, gespendete Bücher, das kennst du bestimmt auch, den Duft von alten Regalen.
Ja.
Aber ich habe es sehr geliebt und sie hatte dann immer so süße Bücher für mich rausgesucht, die ich auch verschlungen habe. Und dann habe ich die Bibliothek in Bergedorf entdeckt für mich. Und das war aber schon als Erwachsene dann. Und als dann meine Kinder kamen, habe ich bei jedem Einkauf, sind wir dann auch in der Bibliothek noch gewesen.
Nochmal schnell rein, ja.
Nochmal schnell rein und dann oben in die Kinderecke. Und ich würde ja auch, ich bin ja so ein bisschen raffgierig dann auch in so Bibliotheken. Ich kriege leider immer gar nicht gelesen, was ich alles mitnehme.
Ja, ja.
Und bin leider auch diejenige, ich weiß nicht, ich finanziere, glaube ich, die Bibliotheken auch immer durch meine Strafgelder. Aber
sehr gut.
ja, aber ja. Da habe ich das auch mit den Kindern immer genossen, dann in dieser Ecke zu sitzen und in den Büchern erstmal zu blättern und dann sucht man sich welche aus und ja, je nachdem, wie viel Zeit man hat, dann auch zu schauen, irgendwie, was man so hat. Und das ist natürlich auch etwas, was toll wäre, wenn wir das den Flüchtlingsfrauen oder auch den Kindern mal näher bringen könnten. Insofern finde ich die Idee super. Also, und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da auch Frauen mal für so ein Interview bekommen würden.
Ja, oder das wäre toll. Da würde ich gerne mal eine Strecke zu machen. Also einfach, finde ich sehr interessant.
Und das ist einfach auch, das habe ich auch erlebt, da ist auch jede Frau anders als ihre Nachbarin.
Genau.
Ich habe zuerst, ich bin da ganz offen, also ich bin kümmere mich sehr um das Thema Rassismus auch und Rassismuskritik und ich finde es immer sehr wichtig, dass man den eigenen versteckten Rassismus dabei auch erkennt. Ich glaube nicht, dass ich diskriminierend unterwegs bin, aber ich habe trotzdem meine Schubladen.
Genau.
Und das ist wichtig, Menschen, für mich ist es wichtig, sie da reinzusortieren, damit ich in irgendeiner Weise überhaupt handlungsfähig bin.
Das ist, glaube ich, auch Grundlage unseres gesellschaftlichen Systems
ganz genau.
Natürlich, ne?
Also, ja. Aber ich hole sie auch immer völlig bereitwillig wieder raus und bastel meine neue Schublade.
Ja.
Und das habe ich auch erlebt mit den Flüchtlingsfrauen. Dann denkt man irgendwie, eine Syrerin tickt so und eine Afghanin tickt so. Und
aber das denken die Flüchtlingsfrauen untereinander doch auch.
Ganz genau.
Also eine syrische Frau wird auch ihre Schublade für, weiß ich nicht, andere Frauen haben und
ganz
so,
genau.
Ne?
Ja, und dann hat man so Vorurteile, die früh verheirateten oder durch Eltern zusammengefügten Ehen, die ja irgendwie aus meiner Sicht gar nicht funktionieren können oder so, wo die mir dann begeistert erzählen, wie toll das funktioniert. Dann eine andere Syrerin, die mir erzählt hat, die Scheidungsrate bei ihr im Dorf ist riesig hoch.
Ach,
wo ich denke, wo ich dachte, das geht doch gar
das
nicht.
Geht
ihr,
ja gar
ihr dürft
nicht.
Euch doch gar nicht scheiden lassen, dann werdet ihr doch alle gleich einen Kopf kürzer gemacht oder was ich alles für
so
Fantasien hatte.
Genau.
Nicht? Und wo sie dann sagte, nein, also gerade weil die Ehen so früh verbunden werden, funktionieren die manchmal nicht.
Ja.
Und dann, also auch da natürlich, wer darf da beantragen, dass die Ehe aufgelöst wird, das ist dann natürlich auch nochmal spannend. Und ob die Familie das zulässt, dass die Frau das tut oder so. Also da gibt's natürlich auch noch viel zu tun, denke ich, in Fragen der Gleichstellung. Aber wir dürfen uns da überhaupt nicht so drüber erheben, weil, also ich meine,
natürlich
bei
nicht.
Uns ist das so lange auch noch nicht her. Also nicht? Vor 100 Jahren haben die Frauen angefangen zu wählen hier.
Ja.
Seit 20 Jahren oder seit 10 Jahren ist die Vergewaltigung in der Ehe verboten. Also es ist alles noch gar nicht so lange her.
Nee,
und deswegen denke ich, können wir da in vielen Punkten uns da auch noch treffen und uns besprechen. Und ich stelle fest, die Frauen mit Flüchtlingshintergrund sind sehr dankbar, dass sie hier sowas wie eine Möglichkeit sehen, auch nochmal an Partnerschaft anders heranzutreten. Aber auch hier ist meine Erfahrung keine, also das ist ja auch meine Erfahrung, die ich habe mit den gewalterfahrenen Frauen. Die Frauen kommen nicht in die Beratung und sagen, mein Mann ist doof und ich will ihn verlassen.
Ja.
Die Frauen möchten nur, dass die Gewalt aufhört.
Ja.
Und das ist auch, also da sind wir uns alle einig, das ist auch bei den geflüchteten Frauen so.
Ja.
Die möchten ihren Mann nicht verlassen.
Ja.
Und die Angst, die Männer hier manchmal haben, wenn die Frauen dann rausgehen in die Welt und mit anderen Frauen in Kontakt kommen und mit den ach so freien deutschen Frauen sprechen, dass sie dann gleich die ganze Familie verraten und verlassen, das ist vollkommen unbegründet. Und
das ist unbegründet, aber das muss ja vielleicht auch mit, ich sage jetzt mal, den geflüchteten Männern kommuniziert
werden.
Dass sie da irgendwie lernen, dass sie keine Angst haben müssen, dass ihre Frau sie verlässt.
Genau.
Ja,
das wünschen wir uns natürlich auch. Und parallel zum Internationalen Frauencafé hat es auch mal so Versuche gegeben, ein Männercafé zu eröffnen, auch mit solchen Gesprächen.
Ja.
Auch vielleicht mit muslimischen Männern, die hier in Deutschland sozialisiert sind, zu sprechen und so. Aber ja, da muss es eine Bereitschaft für geben und eigentlich braucht es vielleicht manchmal einfach Zeit und gute menschliche Kontakte. Und sowas kann man manchmal nicht über so einen Treffpunkt übers Knie brechen.
Nee, das stimmt, das stimmt.
Und dann klappt es mal nicht und dann ist man ganz enttäuscht. Also auch die Ehrenamtlichen, die das versucht haben, sind dann ganz enttäuscht. Oder die Themen sind da irgendwie ganz andere oder es wird dann doch irgendwie rau dahergesprochen und das wollte man doch eigentlich gar nicht. Und dann wird es wieder aufgelöst und dann muss man es ein anderes Mal wieder probieren. Also ich glaube, wir müssen einfach im Gespräch bleiben, neugierig bleiben, interessiert sein, nicht so viel Angst haben.
Nicht so viel Angst haben und vielleicht auch ein bisschen wohlwollend, ein bisschen entspannter sein dabei.
Ne? Genau.
Ja, denke ich auch.
Und dieses Thema Kopftuch finde ich auch immer so spannend. Und die hat wieder ein Kopftuch auf, wo ich immer nur sage, meine Oma ist nie ohne Kopftuch aus dem Haus gegangen.
Meine auch nicht.
Ja.
Ja. Und oder ganz oft hat sie auch eins getragen.
Ja, und wenn eine Nonne über die Straße geht, dann begegnet man ihr auch mit Respekt. Also so, das Kopftuch ist ein Symbol für Religiosität oder für eine bestimmte kulturelle Zugehörigkeit. Und die Frauen gehen da auch jede einzeln anders damit um. Und da muss man einfach mal fragen, ist dir das wichtig mit dem Kopftuch? Warum ist dir das wichtig? Möchtest du, dass deine Kinder Kopftücher tragen?
Ja.
Ja.
Mensch, wir könnten noch so viel reden darüber, aber ich, wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn wir weiter an diesen Themen arbeiten zusammen
und sehr da gerne
was zusammen machen. Du hast die Idee einer feministischen Reihe gehabt.
Ja.
Was schwebt dir da vor? Was denkst du?
Es gibt so tolle Bücher, es gibt so tolle junge Frauen, die sich mit Feminismus beschäftigen, mit unterschiedlichsten Schwerpunkten.
Wollen wir die mal einladen?
Ach ja, siehst du wohl.
Ja,
genau,
du wohl.
Das würde ich toll finden, na klar.
Mal gucken, ob wir da was hinkriegen.
Ja, das würde ich super finden.
Ja.
Also gut, einige, die mir jetzt so vorschweben, eine heißt Penny, sowieso, tut mir leid, da fällt mir jetzt der Nachname nicht ein, die hat die Bitch-Doktrin geschrieben, ein super Buch, aber die ist natürlich Britin, also da
Das,
müssen wir noch mal ein paar deutsche Frauen
aber
finden.
Aber die
gibt
geben,
es auch,
auf jeden
ja.
Fall, ja, natürlich gibt es die.
Genau.
Ja, da bleiben wir am Ball, das finde ich super.
Ja.
Petra, darf ich dir am Schluss 10 schnelle Fragen stellen?
Oh ja.
Ja.
Gerne.
Okay. Snoosen oder aufstehen?
Sag nochmal.
Snoosen oder aufstehen?
Was?
Snoosen ist nochmal so.
Ach so,
also
ja, genau.
So ein bisschen drümmeln vor sich hin drümmeln.
Ich bin die super Snoozerin. Ja.
Bist du eine super Snoozerin? Okay.
Manchmal kann der Wecker noch eine Stunde danach irgendwie immer im 10-Minuten-Takt irgendwie, glaube ich snooze vor mich hin. Ja.
Okay, 3 Fragezeichen oder TKKG?
3 Fragezeichen. TKKG ist frauenfeindlich.
Ja, das stimmt. Ich habe morgen gerade was drüber gehört. Ja, 40 Jahre ist das ja die erste Aufnahme von TKKG. Ja, das sind die Hörspiele. Insta oder Facebook?
Ich müsste Insta, aber ich bin nach Facebook.
Okay. Insta oder Twitter?
Insta.
Okay. Auto oder Fahrrad?
Beides. Ja, ich muss beides.
Ja.
Ich muss beides.
Okay.
Ich wohne auf dem Land.
Ja,
genau.
Okay. Kaffee oder Tee?
Sowohl als auch.
Okay. Draußen oder drin?
Sowohl als auch. Also ich bin gerne irgendwie so zu Hause am Rumpuzzeln. Aber wenn ich dann draußen bin, ich liebe es. Gerade jetzt diese Krokus-Explosion. Also das ist einfach wunderschön.
Sex in the City oder Friends?
Weder noch.
Oh.
Tut mir leid, ich habe die beide verpasst.
Brettspiel oder Konsole?
Brettspiel.
Mhm. Hast du ein Lieblingsspiel?
Es war mal Siedler.
Oh ja, oh Gott, Siedler ist einfach großartig.
Ja, und eigentlich bin ich Doku-Spielerin. Also ich würde Karten sagen, also so. Aber wenn Konsole, obwohl ich daddel auch auf dem Handy. Also dann ist es schon, also Konsole nicht, aber Handy spielen. Dann sind es immer so diese 3 Gewinndinger, diese Wegklicken von rein und so. Früher, meinem kleinen Bruder habe ich den
Tetris, ne?
Ja, Tetris.
Genau, Tetris auf dem Gameboy.
Den habe ich den Gameboy geklaut.
Ja. Kennen wir alle. Ja. Lesen oder hören?
Im Moment höre ich mehr.
Ja?
Ja. Ich schlafe sofort ein beim Lesen.
Mhm.
Und zwar den ganzen Tag über.
Mhm.
Aber hören tue ich spinne. Ich bin eine Spinnerin, also ich handarbeite viel.
Okay.
Weben und Spinnen. Oh. Und dann ist das toll mit Hörbüchern.
Das ist super, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Hast du eine Empfehlung? Was hörst du gerade?
Was ich gerade höre? Habe ich nicht.
Okay.
Also ich bin gerade bei Val McDermott Krimis, genau. Mhm, und das ist ja in dem Sinne nicht eine Empfehlung, sondern einfach Zerstreuung.
Okay. Ja, Zerstreuung, das stimmt. Okay.
Ja.
Liebe Petra, vielen, vielen Dank,
dass
du uns besucht hast hier hinterm Tresen. Es war sehr schön, ein sehr schönes Gespräch und ich finde toll, was du machst und dass du da bist.
Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben. Also was ihr hier macht in der Bücherei ist ganz großartig und ich würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam in Zukunft was gestalten können.
Da wird auf jeden Fall was ins Leben gerufen.
Großartig.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir auch.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss, du auch.
Und jetzt kommt das Ding. Hier stellen wir euch alltagstypische Dinge oder Medien aus der Bibliothek vor.
Heute bei das Ding, die Überraschungspakete. Wie auch zu Weihnachten bieten wir dieses Jahr auch zu Ostern einen Service zu Überraschungspaketen an. Es gibt Pakete zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Krimis oder Kinder, Filme, Ostern, ganz viele verschiedene Themen. Sie können sich einfach eine von den Überraschungspaketen aussuchen und ausleihen, aber wir können auch zu Ihren Wünschen ein Paket zusammenstellen. Dieser Service ist für unsere Leser kostenlos. Die Nachfrage ist aktuell relativ hoch. Wir haben bisher so 25, 30 Pakete zusammengestellt. Von den vorgefertigten sind schon 12 ausgeliehen worden und es wurden auch schon ungefähr 5 bestellt, die neu zusammengestellt werden sollten. Bisher kam diese Aktion sehr gut an bei unseren Lesern und wir hoffen, dass wir sie auch zu anderen Anlässen wieder anbieten können.
Ja, das war mein Gespräch mit Petra und ihr habt jetzt selber mitbekommen, es war ein recht langes Gespräch und deshalb haben wir entschieden, heute kein zweites Interview mehr ranzuhängen, weil ich finde, die Themen waren so sehr vielfältig und es lohnt sich vielleicht auch nochmal näher drüber nachzudenken. Wer Lust hat, kann auch nochmal auf unseren YouTube-Kanal gucken. Dort findet ihr auch nochmal das Video, was wir gemacht haben zum Weltfrauentag. Petra selber macht übrigens auch einen Podcast, Bon Chance heißt der Podcast für Chancengleichheit. Da ist jetzt gerade am 18. März die erste Folge erschienen und das lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuhören, sehr interessant. Ich möchte aber euch trotzdem nicht einfach so entlassen heute. Ich möchte euch eine Buchempfehlung mitgeben, die ein bisschen anknüpft an an das Thema Gewalt, aber wo es einfach darum geht, die Opfer von Gewalt auch mal sichtbar zu machen. Es geht um historische Frauen, es geht um einen historischen Fall und zwar geht es um die Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurden. Also das Buch heißt The Five, das Leben der Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurden und es ist geschrieben von Hayley Rubenhold und mir hat dieses Buch so unfassbar gut gefallen und ich finde es so unfassbar wichtig, weil diesen 5 Frauen, die eben Opfer dieser schrecklichen Gewalt geworden sind, ein Gesicht bekommen. Hayley Rubenhold schafft es einfach, diesen Frauen im Prinzip sowas wie wieder Leben einzuhauchen, auch wenn sich das ein bisschen absurd anhört. Aber ich finde, es ist einfach unfassbar wichtig, den Opfern ein Gesicht zu geben und eine Stimme zu geben. Und das gelingt Hayley Rubenhold in diesem Buch einfach ganz toll. Ihr findet dieses Buch bei uns in der Abteilung Recht. Es ist erschienen bei Nagel und Kimche. Und ich kann es euch nur empfehlen. Und es ist eine Mischung aus Biografie und ein bisschen natürlich auch Krimi. Aber eigentlich mehr Biografie. Und wie gesagt, ich finde es ganz wichtig und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht schaut ihr mal rein. Ja, und nun bleibt mir eigentlich nichts weiter, als euch sehr schöne Ostern zu wünschen. Hier ist gerade fantastisches Wetter und ich freue mich auf die Ostertage. Auch wenn wir immer noch nicht so richtig was machen können. Trotzdem bleibt kreativ, lasst es euch gut gehen und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Das war Hinterm Tresen, der Bibliothekspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle 2 Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.